Wir sind im hohenpriesterlichen Gebet Jesu und eines ist sicher, die Bibel und die gesamte Menschheitsgeschichte kennt kein Gebet, das diesem hohenpriesterlichen Gebet Jesu vergleichbar wäre. Deshalb macht es auch Sinn, dass wir an drei Sonntagen hintereinander darüber predigen. Am Ende aber werden alle, die klug sind, zugeben müssen, dass sie nur ein Teilchen des Ganzen erfassen konnten. Weil das ganze Gebet Jesu aus dem Herzen Gottes kommt und in Gottes Herz mündet. Wir werden mit beteiligt, aber mein kleines Herz kann diese himmlische Fülle nur spurenweise aufnehmen. Aber das soll uns nicht hindern, Schritt um Schritt jetzt dieses einzigartige Beten Jesu zu seinem Vater kennenzulernen, uns damit vertraut zu machen. Es ist deswegen einzigartig, deshalb, weil es im Schatten des Kreuzes stattgefunden hat. Dort wird der Sohn Gottes in wenigen Stunden verbluten. Sein heiliges, ganz Gott gehörendes Wesen für uns dahingegeben. Heute sind wir in der Mitte des Gebetes angekommen. Ich lese aus dem 17. Kapitel des Johannesevangeliums die Verse 9 bis 16. Zuvor aber hören wir, um den Zusammenhang besser zu begreifen, ganz kurz auf die vorausgegangenen Worte Jesu. Da spricht er mit seinem Vater über seinen bevorstehenden Kreuzestod wie über ein abgeschlossenes Ereignis. Er betet wörtlich: Ich habe das Werk vollendet, das du mir aufgetragen hast. Und dann weist er auf seine Jünger hin und sagt: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Und dann spricht er weiter: Sie waren dein und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt und sie haben wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und nun geht es ab Vers 9 im 17. Kapitel des Johannesevangeliums so weiter, das Gebet Jesu: Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, das ist dein, und was dein ist, das ist mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt, und ich komme zu dir. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, das meint in der Macht des Namens Gottes, und ich habe sie bewahrt. Und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, das ist Judas, damit die Schrift erfüllt werde. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie. Denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Soweit dieser Gebetsabschnitt Jesu. Als erstes fällt uns ja an diesen Worten auf, wie vollkommen die Gemeinschaft zwischen dem himmlischen Vater und seinem Sohn ist. Sie kennt keinen Unterschied zwischen dein und mein. Der Vater gibt, der Sohn empfängt, er gibt weiter, er gibt zurück und alles geschieht in einem ewigen Einssein. Ich und der Vater sind eins, hatte Jesus ja schon bei seinem Gleichnis vom guten Hirten, der sein Leben für die Schafe gibt, gesagt, ich und der Vater, wir sind eins. Johannes 10 kann man das nachlesen. Und dann zu Beginn seiner Abschiedsrede im Kapitel 14 nachzulesen, da sagt er dann, wer mich sieht, der sieht den Vater. Dieses völlige Einssein des Sohnes und des Vaters, ewiger Gott, der eine ewige Gott wird Mensch und bleibt doch eins mit seinem Vater. Und nun geschieht eine Erweiterung, die auch uns mit hineinnimmt in diese himmlische, göttliche Liebesgemeinschaft. Ausgerechnet uns, dich und mich. Wir sind doch nichts als geborene Egomanen, oder? Wie kommen wir dazu, in diese göttliche Liebesgemeinschaft hineinzukommen? Wir passen im Grunde nicht zu diesem heiligen Vater im Himmel und wir passen nicht zu diesem Gott, zu diesem sündlosen Gottessohn. Wir sind ja als notorische Egomanen vollkommen aus der Herrlichkeit herausgefallen, die Gott uns zugedacht hatte. So steht es geschrieben, Römer 3. Aber es steht auch geschrieben, dass wir ohne Verdienst gerecht gesprochen werden. Also Gott sagt zu dir und zu mir, so wie du bist, bist du mir gerade recht. Du bist mir willkommen, weil du mit meinem Sohn Jesus verbunden bist. Das müssen wir immer wieder buchstabieren, dass es nicht ein leeres Einmaleins wird, sondern eine Sensation, die Sensation meines Lebens. Und wir sollten uns auch immer wieder hineinversetzen, welch einzigartiges Drama sich da abgespielt hat, schon an diesem grünen Donnerstag, als Jesus dieses Gebet gesprochen hat. Und dann natürlich, ich meine in seinem Innersten, und dann natürlich am darauffolgenden Tag, als er gekreuzigt wurde. Wir sollten uns hineinversetzen in diese Spannung, in der Jesus stand. Er war ganz Mensch, zugleich ganz Gott, aber er war jetzt ganz Mensch. Er war der hohe Priester, heilig, unschuldig, so sagt die Bibel, unbefleckt. Und er wird sich verrückt selbst opfern. Noch nie hat ein hoher Priester sich selbst geopfert, er hat immer ein Lamm geopfert. Aber Jesus ist auch zugleich Gottes Lamm und hoher Priester. Er, der mit dem Vater völlig eins ist, im Heiligen Geist, er soll sich in die schrecklichsten Schrecken der Gottesferne und der Gottlosigkeit hineinbegeben, weil er deine und meine Sünden auf sich genommen hat. Eine Gottverlassenheit, wie sie noch nie ein Mensch aushalten musste. Menschlich logisch gesehen ist das ein Widersinn. Aus Gottes Sicht ist es die reinste und höchste Liebestat aller Zeiten. Denn die Torheit Gottes, so lesen wir in der Bibel, ist weiser als die Menschen sind und die Schwachheit Gottes ist stärker als die Menschen sind. Der Schöpfer und Heiland der Welt wird sich freiwillig denen ausliefern, die ihn hassen. Er wird sich von ihnen ermorden lassen, um sie zu retten. Wieder nach menschlicher Logik ein Widersinn ohne Gleichen. Aber Jesus hält ihn aus. Er hält den Hass seiner Feinde aus, ihre Sünden, deine und meine Sünden. Wir sind ja alle von Natur aus Feinde Gottes. Er wird sie auf sich laden und deshalb Gottes Strafgericht erleiden. Immer wieder will ich ein Leben lang diese unbegreifliche Wahrheit aussprechen. Er, der das Leben in Person ist, wird sich vom Tod verschlingen lassen. Himmel und Erde werden über dieses Ereignis erbeben. Die Sonne wird ihren Schein verlieren am nächsten Tag. Der trennende Vorhang im Tempel wird zerreißen. Die Erde wird erbeben und die Felsen werden brechen. Morgen wird das geschehen. Morgen früh, morgen Mittag, morgen Nachmittag, am Karfreitag. Aber heute, jetzt am Vorabend, betet der Sohn Gottes völlig ergeben in den Willen des Vaters. Völlig ergeben. Nicht mein, allein dein Wille geschehe. Er betet für Johannes und Jakobus, er betet für Petrus und Andreas, er betet auch schon für Saulus, den Christusverfolger, den man später Paulus nennen wird. Er betet für Markus und Ursel und Ulla und Rainer und Anke und Katharina und alle. Er betet für uns. Nichts anderes hat er vor sich als den himmlischen Vater und uns, die verlorenen Schafe. Nicht für die Welt bitte ich, sagt Jesus, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Die Jünger damals und wir Jünger heute erfahren aus diesen Worten Jesu, aus diesen Gebetsworten, dass wir eine Gabe des Vaters an seinen Sohn sind. Wir sind geschaffen für ihn, den ewigen Gottessohn. Und deshalb gab er sein Leben für uns hin. Im Hebräerbrief lesen wir dazu ein Jesaja-Wort, das nun auf Jesus gedeutet wird, im zweiten Kapitel. Da spricht er: Hier bin ich und das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Das sind die Kinder, die Gott mir gegeben hat. 5-mal finden wir im hohenpriesterlichen Gebet diesen Ausdruck, die du mir gegeben hast. Wann hat der himmlische Vater sie seinem Sohn gegeben? Wann hat er uns seinem Sohn gegeben? Am Gründonnerstag, am Karfreitag, an Ostern? Weder noch. Sondern von Grundlegung der Welt an. So lesen wir in Offenbarung 13, ein sehr schreckliches Kapitel. Aber mittendrin im Vers 8 lesen wir: Von Anfang der Welt an sind unsere Namen geschrieben in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Die Wahrheit ist für uns deshalb so wertvoll, weil sie uns vor mindestens zweierlei Gefahren bewahrt. Zum einen vor der Gefahr, uns etwas darauf einzubilden, dass wir Bekehrte sind, also an Jesus glauben können, was doch ein reines Geschenk Gottes ist, wie wir nun wissen. Zum zweiten bewahrt uns diese Aussage, dass wir von jeher im Lebensbuch des Lammes stehen, vor dem also diese Vorherbestimmung, diese Wirklichkeit unserer Vorherbestimmung bewahrt uns vor einer immer wieder neuen heimlichen oder unheimlichen Furcht oder Verspannung, dass wir je unseren Stand in Jesus Christus verlieren könnten. Nein, wir sind von jeher Wunschkinder Gottes. Von jeher Wunschkinder Gottes. Und weil wir seine Wunschkinder sind, deshalb hat er uns seinen Sohn gegeben, damit er uns durch seinen Sühnetod am Kreuz erlöste. Und wir erfahren diese umstürzende, beglückende Wirklichkeit nicht erst im hohenpriesterlichen Gebet. Schon einige Zeit vorher, vor Gründonnerstag, als Jesus in der Synagoge zu Kapernaum lehrte, hat er diese Wahrheit ausgesprochen, und zwar ständig, immer wieder. Hören wir mal diese 4-malige Klarstellung aus dem 6. Kapitel des Johannesevangeliums. Ich zitiere nach der neuen Genfer Übersetzung. Es beginnt im Vers 37, wer mitlesen will, 37, 39, 44, 65. Ein eine gewaltige Lehrpredigt. Und er sagt da: Erstens, alle, die der Vater mir gibt, alle, die der Vater mir gibt, die werden zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausweisen. Zweitens, der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren geht, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Und drittens, niemand kann von sich selber aus zu mir kommen. Der Vater, der mich gesandt hat, muss ihn zu mir ziehen. Und viertens, in aller Deutlichkeit, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, niemand kann von sich selbst aus zu mir kommen. Es kann nur durch das Wirken des Vaters geschehen. Diese Botschaft ist deswegen so wichtig, nicht nur aus den besagten Gründen, dass wir keine Angst haben sollen oder nicht eingebildet sein sollen, sondern wir brauchen diese Wahrheit über die erwählende Liebe Gottes, damit wir auch Gott in allen Dingen die Ehre geben. Wir werden nie mehr jemandem, einem Menschen oder mir selbst oder sonst was Eingebildetes zusprechen. Wir werden sagen, wenn je etwas Gutes und erst recht deine Rettung geschehen ist, alle Ehre gebührt dem Vater und dem Sohn, der sich dafür am Kreuz aufgeopfert hat. Nur in der Beugung vor Gottes Allmacht, vor Gottes Wille und vor Gottes Gnade werden wir dann mit Paulus bekennen, es liegt nicht am Menschen mit seinem Wollen und Bemühen, sondern an Gott und seinem Erbarmen allein. So steht es in Römer 9. Und einige Zeilen nach dieser Aussage oder wenige Verse erfahren wir dann, dass wir Gefäße der Barmherzigkeit Gottes sind. Er hat sie geformt, uns Gefäße der Barmherzigkeit, die Gott, unser Vater, zuvor bereitet hat zur Herrlichkeit, zur Teilhabe an seiner himmlischen Herrlichkeit, zuvor bereitet. Und das passt zu dieser biblischen Botschaft, dass Gott uns, wie es im 2. Thessalonikerbrief heißt, dass er uns zur Seligkeit errettet hat. Alles schon vorher längst geschehen, und zwar in der Heiligung durch den Heiligen Geist und im Glauben an die Wahrheit. Und es passt auch diese Aussage, ein letztes Beispiel noch, zu dem Bericht, den wir in der Apostelgeschichte im 13. Kapitel lesen können. Da lesen wir, dass Paulus das Evangelium in Antiochia, in Pisidien, predigt. Und dann heißt es, die Heiden wurden froh. Und nun kommt der entscheidende Satz. Alle wurden gläubig. Alle wurden gläubig? Nein. Alle wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Apostelgeschichte 13, 48. Also, wir sind zuvor bereitet zur Herrlichkeit, wir sind erwählt vor Grundlegung der Welt zur Seligkeit, wir sind bestimmt zum ewigen Leben. Das ist die Fülle, die ewige Fülle. Und die Bibel lässt keinen Raum für Zweifel an der vollkommenen Souveränität Gottes bei der Erwählung und Bewahrung seiner Kinder. Die schönste Zusammenfassung dieser beglückenden Tatsache finden wir im 2. Timotheusbrief, im 1. Kapitel. Letztes Beispiel, dann geht es aber weiter im Gebet. Er, Gott, hat uns selig gemacht und berufen mit einem heiligen Ruf, man kann sagen einem unwiderstehlichen Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem Ratschluss, also nach seiner freien Entscheidung und nach der Gnade, die uns gegeben ist in Christus Jesus vor der Zeit der Welt. Wenn wir diese Worte der Heiligen Schrift in unserem Herzen bewegen, immer wieder, wenn es geht, dann erschließt sich uns allmählich die Tiefe der Wahrheit, die Jesus in seinem hohen priesterlichen Gebet ausspricht. Hören wir nochmal 2, 3 Sätze. Ich bitte für Sie, meine Jünger, Nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, die du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hasst sie, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Gleichsetzung. Und noch einmal, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Wenn der Sohn Gottes zweimal hintereinander betont, dass wir, die Jünger Jesu, nicht von dieser Welt sind, wie auch er nicht von dieser Welt ist, so muss das von höchster Bedeutung sein. Es deutet auf unsere Zusammengehörigkeit mit Jesus Christus von Ewigkeit her hin. Boah! Es deutet auf unsere Zusammengehörigkeit mit Jesus von Ewigkeit her hin. Und diese Zusammengehörigkeit können wir nur recht verstehen, wenn wir uns als lebendige Glieder des Leibes Christi erkennen. Wir sind Individuen und zugleich, noch entscheidender für Gott, wir sind Glieder des Leibes Christi als Gläubige. Ein bewährter Mann Gottes, Fritz Rienecker, der Mann war Mitherausgeber der Wuppertaler Studienbibel, ist längst in der himmlischen Herrlichkeit, der schrieb in seinem Epheserbrief-Kommentar über diesen Leib Christi, also seine weltweite Gemeinde, zu der wir gehören, folgende Worte. Die neutestamentliche Gemeinde ist eine von Ewigkeit her beschlossene und für die Ewigkeit bestimmte Schöpfung des Vaters durch den Sohn im Heiligen Geist. Mit ihren Wurzeln steht die Gemeinde Christi in der Ewigkeit, ruht in Gottes Vaterherzen. Ihr könnt immer euren Namen da einsetzen. Du ruhst in Gottes Vaterherzen und treibt ihre Krone wieder in die Ewigkeit zu Gottes Thron zurück. Ende des Zitats. Wenn wir diese biblische Wahrheit bedenken, dann wird unsere Hoffnung, unsere Ahnung, unsere Sehnsucht zur Gewissheit. Nämlich, ehe wir vor einigen Jahrzehnten Herz und Hirn bekamen, Füße und Hände bekamen, da waren wir bereits fest in Gottes Herzen verwurzelt. Wir haben einen festen Platz in Gottes Herz von Ewigkeit her. Leute, alles, was jetzt in dieser Zeit geschieht, ist eine Folge davon. In seiner Liebe, so lesen wir in den ersten Zeilen des Epheserbriefs, in seiner Liebe hat er, Gott, uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Wir haben es eben gehört. Und noch einmal, ich muss es wiederholen, weil das einfach sacken muss. Wir müssen es noch tausendmal wiederholen, solange wir leben, damit die Freude des Auserwähltseins endlich bei uns tiefe Wurzeln schlägt. Das muss sein, Leute. Wir müssen es wiederholen, weil die Wahrheit unserer alten Natur völlig zuwider ist. Bevor das Paradies war, bevor der Sündenfall war, waren Gottes Gedanken und sein Wille bereits auf deine und meine Vereinigung mit seinem ewigen Sohn gerichtet. Deshalb sagt uns die Bibel, dass nicht nur unsere Erwählung vor Erschaffung der Welt geschah, sondern auch der Beschluss, uns mit dem kostbaren Blut Jesu zu erlösen. Im ersten Brief des Petrus steht, dass Gott den Beschluss fasste, schon vor der Erschaffung der Welt Christus als Opferlamm auszuersehen. Also nun kommt das Mittel zur Erlösung, damit wir das, was wir von Ewigkeit her sind, nun auch werden, nachdem wir so in unsere Egozentrik hineingestürzt sind. Schon vor der Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. 1. Petrus 1,20. Beide Botschaften, beide, und die ihnen folgenden Ereignisse bis in unser heutiges Leben hinein, beweisen, dass Gottes Wunsch und Gottes Wort schon vor der Zeit Wirklichkeiten schafft, die dann in der Zeit Gestalt gewinnen. Kann man das nachvollziehen oder klang das zu kompliziert? Alles, was heute in der Zeit geschieht, war schon vorher in Gottes Herzen beschlossen. Und unsere Gotteskindschaft gehört dazu. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewiglich, heißt es in Psalm 33. Seines Herzens Gedanken für und für, immerwährend. Nichts und niemand, und das ist eine beglückende Wahrheit wieder, nichts und niemand kann diesem Ratschluss des Herrn von Ewigkeiten her, niemand kann daran etwas ändern, nachträglich. Nicht mal du und ich. Keine Macht der Welt und kein Satan. Der kann jetzt noch für eine begrenzte Zeit wüten und zerstören und morden, wie man vor der europäischen Haustür sieht, in der Ukraine, auch hier in Bonn und in allen Ländern. Er hasst Gott und er hasst uns, weil wir von Gott erwählte Kinder sind. Und deshalb bittet Jesus ja auch in seinem Gebet, Vater, bewahre du sie vor dem Bösen. Wenn wir diese Bitte Jesu in unserem täglichen Vater unser wiederholen, so können wir gewiss sein, dass unser ewig Vater immer sein Ja dazu sprechen wird. Wie könnte er, der uns vor aller Zeit seinem Sohn gegeben hat, ihm und auch uns die Freude verwehren, dass wir für immer auch seine bergende Liebesmacht erfahren. Wir brauchen keine Angst zu haben vor denen, sagt schon Jesus, ihr braucht keine Angst zu haben vor denen, die nur den Leib töten, die Seele aber nicht. Wir gehören, das könnt ihr in Matthäus 10 nachlesen, wir brauchen keine Angst zu haben vor denen. Sie können uns nicht aus der Liebe Gottes herausreißen. Weder Tod noch Leben, weder Hohes noch Tiefes kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Und weil das so ist, weil unsere Erwählung von Ewigkeit her feststeht, ja, weil Jesus für uns gestorben ist, mehr noch, weil er auferstanden ist und nun an Gottes rechter Seite sitzt und für uns eintritt. Deshalb gibt es für uns einen unerschütterlichen Grund zur Freude. Ein unerschütterbarer Grund zur Freude. Und genau darum bittet Jesus nun auch seinen Vater. Erinnert ihr euch? Das war im 13. Vers. Nun aber komme ich zu dir und dies rede ich noch in der Welt, auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Ich weiß nicht, wer die letzten Wochen und Monate hier war und diese Predigtreihe mitgehört hat über Johannes und gerade über diese Abschiedsreden, die Johannes da wiedergibt, ist uns aufgefallen, wie oft Jesus von der Freude spricht. Also es beginnt spätestens besonders dicht im Kapitel 15, wo Jesus von sich, dem Weinstock, und uns, den Reben, spricht, die an ihm hängen. Er sagt da zum Abschluss dieses Gleichnisses oder dieser Bildnisrede, das habe ich zu euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Kurz darauf, das ist im Kapitel 16 dann, ihr werdet traurig sein, wenn ich weggehe. Doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und dann im selben Atemzug, ich will euch wiedersehen. Und euer Herz soll sich freuen. und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Dann die Ermutigung im Ende des 16. Kapitels, Vers 24. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sei. Nun, im hohenpriesterlichen Gebet nennt er noch einmal die Quelle aller wahren Freude. Sie entspringt in Jesus selbst. Er betet, meine Freude in Ihnen. Die Freude des Herrn an uns und in uns und unsere Freude an ihm, das ist wahrhaftig, wie es in der Bibel zu lesen ist, unsere Stärke, Nehemiah 8. Und wenn wir diese Freude Jesu nicht immer wieder in unseren Herzen haben, wir werden nicht 24 Stunden lang freudig sein, aber wenn wir sie nicht immer wieder empfangen, dann sollten wir ihn unbedingt um diese Erfüllung bitten. Denn unser Schöpfer und Erlöser will, dass das so ist. Deshalb können wir in der Bibel wiederholt Worte lesen, wie die aus dem 4. Kapitel des Philipperbriefes. Freut euch im Herrn und abermals sage ich, freut euch alle Zeit. Und wir sehen, die Herkunft der Freude ist im Herrn, im Herrn. Ohne Jesus reicht es höchstens zu Vergnügungen oder Späßen oder Zerstreuungen. Nur Gottes vollkommene Herrschaft führt uns in die vollkommene Freude. Und es ist eine Freude, die sogar im Leide bleibt. Wir haben es eben gesungen, ja. Es ist eine Freude, die im Leide bleibt. Und dafür gibt es in der jüngeren Geschichte, in unserer jüngeren deutschen Geschichte, beeindruckende Beispiele. Und ich werde jetzt die Predigt nur noch mit Zitaten beenden. Es sind alles Zitate von Widerstandskämpfern, die im Schatten des Galgen ausgedrückt haben, in Abschiedsbriefen, was mit ihnen geschehen ist. Es sind ganz kurze Zitate. Sie belegen, dass wir, wenn uns künftig eine Nagelprobe drohen wird, dass wir keine Angst zu haben brauchen, Leute. Die Sache ist sehr realistisch. Ich nenne es als erstes Dietrich Bonhoeffer, kennen natürlich alle. Er hat wenige Jahre vor seiner Ermordung durch die Nazis geschrieben, Gott will uns durch Jesus Christus froh machen, er will uns nicht bedrücken, uns nicht Probleme aufgeben, er will uns nicht vor unlösbare Aufgaben stellen, sondern er will, dass wir uns an Jesus Christus und an seiner Herrschaft freuen. Und nun sitzt er im KZ Flossenbürg. Es war der erste Sonntag nach Ostern, der 8. April 1945. Er legt einer kleinen Schar die Losung des Tages aus, Jesaja 53,5, durch seine Wunden sind wir geheilt. Der überlebende Mithäftling, ein britischer Offizier namens Payne Best, berichtet später, wie es dann weiterging. Die Tür wird aufgerissen in diesem Moment. Die Tür wird aufgerissen und der Ruf zur Hinrichtung ertönt. Gefangener Bonhoeffer, fertig machen und mitkommen. Bonhoeffer zieht Payne Best zur Seite und sagt, das ist das Ende. Für mich der Anfang des Lebens. Für mich der Anfang des Lebens. Das sind die letzten Worte von Bonhoeffer. In dieser Gewissheit beendet er die 39 Jahre seines irdischen Lebens. Und er ging hinein ins wahre Leben, von göttlicher Freude überströmend. Und das erinnert so an die Worte, die Jesus sagt in Matthäus 25, in diesem Gleichnis von den Talenten. Recht so, du treuer und tüchtiger Knecht, geh hinein zu deines Herrn Freude. Das tat Bonhoeffer. Andere Männer des Widerstands gegen diesen Judenhasser und Massenmörder Hitler erlebten die Freude Gottes im Tal der Todesschatten ganz massiv. Ich lese einige Sätze, das ist dem Buch entnommen, Du hast mich heimgesucht bei Nacht, kann man immer noch, glaube ich, erstehen. Ewald von Kleist, am 15. April 1945 hingerichtet, schreibt: So merkwürdig es klingt, eins habe ich im Gefängnis gelernt, Doppelpunkt, mich zu freuen. Und Gott hat uns alles offenbart, was wir zum Leben und Sterben brauchen. Ich habe es wirklich erfahren, nämlich: Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich an meiner rechten Hand. Ich habe es erfahren mit unbeschreiblich beseligender Gewissheit. Der 32 Jahre alte Hauptmann Max Ulrich Graf von Drechsel, der wurde im September 1944 hingerichtet, schreibt am Tag zuvor: Eine große Gnade war es für mich, diese lange Vorbereitungszeit von 3 Wochen zu haben, während der ich im Gebet viel Trost, Stärkung und Erleuchtung erfahren habe. Ich bin ihm, Gott, viel näher gekommen und er hat mir namentlich die Gnade geschenkt, ihn recht von Herzen lieben zu lernen. Und wenige Stunden vor seiner Hinrichtung schreibt er dann: Ach, ich vergesse schon alles Irdische und sehe schon Gott vor mir, wie er liebreich die Arme ausbreitet, um mich aufzunehmen. Der katholische Kaplan Hermann Lange, 31 Jahre alt, wurde wegen einer Predigt durch das Fallbeil hingerichtet. Er schrieb an seine Eltern: Was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört und was in keines Menschen Herz gedrungen ist, hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Heute ist die große Heimkehr ins Vaterhaus. Und da sollte ich nicht froh und voller Spannung sein? Auf Wiedersehen oben beim Vater des Lichts, euer glücklicher Hermann. Manchmal muss ich weinen, wenn ich solches Herz lese. Helmut James von Moltke, der in seinem 38. Lebensjahr umgebracht wurde, im Januar 1945, saß vorher mit dem späteren Landesbischof Hans Lilje in Gestapo-Haft. Und dieser Lilje schrieb später: Ohne die leiseste Selbsttäuschung über sein wahrscheinliches Ende lebte Moltke in einer heiteren Klarheit der Seele. Das leuchtende Beispiel einer ungebeugten Haltung aus Glauben. Und an seine Frau schrieb Moltke dann: Mein liebes Herz, zunächst muss ich sagen, dass ganz offenbar die letzten 24 Stunden eines Lebens gar nicht anders sind als irgendwelche anderen. Ob ich wohl ein wenig überkandidelt bin? Denn ich kann nicht leugnen, dass ich mich in geradezu gehobener Stimmung befinde. Wie gnädig ist der Herr mit mir gewesen. Selbst auf die Gefahr hin, dass das hysterisch klingt, ich bin so voll Dank. Eigentlich ist für nichts anderes Platz. Und der 35 Jahre alte Heinrich Graf von Lehndorf-Steinert schreibt am Vorabend seiner Hinrichtung mit gefesselten Händen: Mein Geliebtestes auf der Welt, vor allem die Hilfe von Gott, um die ich ihn immer gebeten habe und die er mir in reichem Maß gegeben hat, haben mich alle Belastungen in einer Weise überstehen lassen, wie ich es vorher nie für möglich gehalten hätte. Es vollzieht sich eine völlige Wandlung. Ich könnte diesen Zustand nicht besser erklären als mit den Worten aus der Bibel: Fürchte dich nicht, glaube nur. Nun ein letztes Zitat. Oberst Alexis Freier von Rönne, 42 Jahre alt, er starb am 12. Oktober 1944 durch Henkershand. Am Abend des 11. Oktober schreibt er seiner Mutter: Ich erwarte seit einer Woche von Tag zu Tag den Tod, jetzt zum Beispiel für morgen. Da ist er auch eingetreten. Und der Heiland hat in seiner grenzenlosen Gnade mich von allem Grauen freigemacht. Ich bete und denke tagsüber ganz ruhig und fast ausschließlich an ihn und dabei natürlich an meine Liebsten. Esse mit Appetit, freue mich am Sonnenschein, ich gehe früh und betend zu Bett, schlafe ganz ruhig und fest die ganze Nacht wie ein Kind und wende mich erwachend gleich ihm zu und bin dabei innerlich völlig frei und ein vollkommen glücklicher Mensch. Wie hat Jesus zum Vater gebetet? Auf dass meine Freude in ihnen vollkommen sei. Sein Leben, sein Beten, sein Sterben, sein Sieg über Hölle und Tod ist jedem, der ihm vertraut, aller Grund, unerschütterlicher Grund zur Glückseligkeit. Und das gilt für uns, was immer uns, Leute, in den nächsten Tagen und Jahren noch geschehen mag. Heute und morgen sind wir geborgen in ihm, dem Gott allen Trostes, der uns von jeher gewollt hat und uns für immer und ewig in sein Herz geschlossen hat. Amen. Amen. Ich bete noch ganz kurz. Vater im Himmel, es ist so unfassbar. Ich könnte weinen vor Freude, vor allen Dingen, wenn wir hören, wie du mit diesen Männern da umgegangen bist, mit welcher Liebe und welcher Treue und Bergen der Macht. Herr, so wollen wir auch leben, heute und morgen, geborgen in dir, dem allmächtigen, überströmend liebenden Gott, der alles getan hat zu unserer vollständigen Erlösung, zu unserer ewigen Gemeinschaft mit dir in Christus Jesus. Erfülle du uns alle mit diesem Jubel, mit diesem Glück, gerade wenn es uns demnächst wieder dreckig geht oder wenn wir niedergeschlagen aus anderen Gründen, auch aus eigener Schuld, Herr, dann bekehre du uns immer wieder neu zu dir. Wir wollen diese Freude der ständigen Buße immer tiefer genießen, um deinem Namen, heiliger Vater, alle Ehre zu geben, zur Verherrlichung Jesu Christi im Heiligen Geist. Amen. Amen.